ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Der Krieg bildet eine neue Kultur heraus. Und es geht hier nicht um eine Kriegskultur. Es ist eine Kultur, die in der Zeit des Krieges entsteht. Diese neue Kultur, wie ist sie? Ja, sie hat zum Beispiel ihre Leichtigkeit verloren. Und wann diese Leichtigkeit zurückkommt, das kann heutzutage keiner sagen.
Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des zweiten Gedanken, die ich mit diesem allerersten Gedanken beginnen möchte. Solange Serhii Zhadan schreibt und singt, besteht jede Hoffnung für die Ukraine. Serhii Zhadan ist der wohl wichtigste Gegenwartsautor der Ukraine und mit seiner Band Zhadan i Sobaki einer der wichtigsten Musiker seines Landes, das sich bald ganze 4 Jahre gegen den umfassenden Angriffskrieg Russlands wehrt. Auch mit Hilfe der Literatur, auch derjenigen von Serhii Zhadan. Ich freue mich riesig, dass du heute hier am 17. Februar 2026 zu Gast bist im Haus des Rundfunks. Дуже дякую und herzlich willkommen.
Доброго дня, дякую за це запрошення.
Und ich freue mich auch sehr, dass unsere Dolmetscherin Sophia Onufriev Serhii Zhadan übersetzen wird für den zweiten Gedanken. Herzlich willkommen, Sophia.
Vielen Dank.
Aus Kharkiv im Nordosten der Ukraine bist du, Serhii, nach Deutschland gekommen, zur Münchner Sicherheitskonferenz bist du gefahren und zu Lesungen aus deinem jüngsten Erzählungsband »Keiner wird um etwas bitten«. Und wir möchten hier vor allem über die Rolle der Literatur im Krieg sprechen. Ich zitiere dich aus deinem Buch »Chronik des eigenen Atems«, aus deiner Lyriksammlung. »Die Dichtung ist und bleibt eine Form der Medizin. Nein, heilen kann sie nicht, aber sie kann die Hoffnung zurückgeben.« Wie kann Literatur Hoffnung zurückgeben?
Література, по-перше, може нагадувати про важливі речі і може повертати нам відчуття рівноваги.
Die Literatur kann uns daran erinnern, dass es wichtige Dinge gibt in unserem Leben und sie kann uns das Gefühl des Gleichgewichts wieder zurückbringen. Der Krieg, das ist ein maximales Erlebnis der gebrochenen Zeit und auch des gebrochenen Raumes. Und Literatur, Kunst, das ist etwas, was uns hilft, das zu überbrücken, weil diese Formen die Zeit und den Raum zusammenbinden, zusammenbringen. Es gibt hier eine Nachhaltigkeit. Dieser furchtbare Krieg, den die Ukraine jetzt durchmacht seit 12 Jahren und seit 4 Jahren als einen vollumfänglichen Krieg. Dieser Krieg ist gewiss nicht der erste und gewiss auch nicht der letzte in Europa. Sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es bestimmt Menschen, die dachten, die Sprache ist einfach stumm geworden, man ist verstummt. Aber das stimmt nicht. Die Sprache kommt zurück. Sie kommt einfach irgendwann zurück und man hat diese Fähigkeit, wieder zu sprechen. Die Sprache, das ist eigentlich die Kraft. Das sind auch die inneren Ressourcen und eben die Ressourcen, das alles auszuhalten. Und ich sehe heute ganz klar bei den Menschen dieses Bedürfnis, Literatur zu haben, Kunst zu haben, also ein Teil davon zu sein. Der Krieg ruiniert Begriffe, auch in der Sprache. Das bedeutet, die Sprache geht kaputt. Und was wir jetzt machen, wir erfinden unsere Sprache neu. Wir benennen sehr viele Sachen ganz neu. Wir, Autoren, Autorinnen, Schriftsteller, wir können das schaffen. Zum Beispiel, wie über die Angst sprechen, über die Sicherheit, über die Hoffnung, die du angesprochen hast.
Наприклад, як говорити про страх сьогодні? Як говорити про безпеку? Як говорити про надію? Яку ти згадала?
Das heißt, Literatur ist in dem Sinne auch eine Form der Selbsterhaltung und Selbstverteidigung.
Безперечно, так. Так, ментального самозбереження і емоційного захисту, так?
Ja, mentale Selbsterhaltung und emotionale Selbstverteidigung. Es gibt Menschen, die meinen, die Kultur soll eigentlich während des Krieges keine große Rolle spielen, also sie soll einfach pausieren. Ich bin da einer ganz anderen Meinung, weil ich finde, es geht für mich bei der Kultur in der Zeit des Krieges nicht um irgendwelche Sachen, dass man sich davon distanziert, also von der Realität, in der man lebt. Ne? Aber es ist einfach etwas, was uns hilft, diesen Bruch zu bewältigen, in dem wir uns befinden. Ich habe gestern unterwegs ein Manuskript gelesen. Das Manuskript hat man mir zugeschickt. Und das ist ein Text von einem jungen Soldaten, der ist bei der Armee und er ist kein Schriftsteller. Er hat einfach angefangen zu schreiben während seines Dienstes. Und dieser Text, den er geschrieben hat, der ist sehr ironisch und auch selbstironisch. Sehr viele Menschen schreiben im Krieg. Manche posten auf Twitter oder Facebook, aber andere schreiben eben Texte, Manuskripte. Und meine Beobachtung ist, man macht es nicht einfach so, sondern hier in diesem Kontext, das Ziel dieses Schreibens ist eben das, was du sagtest, das ist Selbsterhaltung. Das ist auch etwas, wo man versucht, das festzuhalten, die Eindrücke, das Erlebte festzuhalten. Es ist einfach so, dass wir sogar im 21. Jahrhundert erleben, dass die Literatur eigentlich das beste Mittel ist, für einen Menschen sich selbst zu erklären.
Залишається одним із найдієвіших, найефективніших способів людині пояснити саму себе.
Du bist zum ersten Mal nach 3 Jahren aus Kharkiv wieder nach Deutschland gefahren. Kharkiv liegt im Nordosten der Ukraine, 30 bis 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Eine Millionenstadt, die sich natürlich auch im Folgen des Krieges verändert hat. Wie würdest du diese Veränderung beschreiben?
Ну, це місто, яке живе постійним захистом. Це місто, яке, ну, про Харків часто зараз говорять, що це місто-фортеця.
Харків ist eine Stadt, die mit dem Gedanken der Verteidigung lebt. Also das ist das Wichtigste, Verteidigung. Man nennt Kharkiv Ost ein Bollwerk und das ist eigentlich im faktischen Sinne, nicht im übertragenen Sinne dieses Wortes, weil die Stadt ist ja halb belagert, nicht belagert, aber in diese Richtung und deshalb das Wichtigste, was die Stadt prägt, das ist Verteidigung und Schutz. Die Frontlinie verläuft ca. 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Das heißt, wir sind nicht nur eine Grenzstadt, sondern eine frontnahe Stadt. Aber in der Stadt leben nach wie vor über 1 Million Menschen. Und die Stadt ist nach wie vor ein wichtiges logistisches Zentrum in der linksufrigen Ukraine. Eben das Zentrum, das Bedürfnisse der Verteidigung, der Armee in diesem Teil der Ukraine deckt. Das ist eine sehr ungewöhnliche Realität, in der wir leben, weil es gibt Häuser, die zerstört sind und diese Ruinen stehen in der Stadt. Aber im Gegenzug eröffnen neue Buchhandlungen. Theater spielen nicht, aber es gibt Theatervorstellungen in Kellern oder in anderen Räumlichkeiten unter der Erde. Wir hören ja ständig Luftalarm in Kharkiv, weil die Stadt ja ständig beschossen wird. Aber in der Silvesternacht und am Weihnachten waren unglaublich viele Menschen unterwegs in der Stadt. Es war für diese Menschen wichtig, einfach rauszugehen, zu zeigen, diesen Moment festzuhalten, dass sie zusammen hier draußen sind.
Важливо просто вийти і відчути, ну, відчути цей момент, зафіксувати момент часу, зафіксувати себе в цей час, в цьому місці.
Ich möchte gern einen Brief zitieren, den ich vor kurzem von Petro Rychlo aus Czernowitz bekommen habe in der Westukraine. Russland nutzt den diesjährigen harten Winter aus, um die Ukraine in die Knie zu zwingen. Es greift zu einer niederträchtigen Taktik des Holodomors, indem es ukrainische Energieanlagen und Objekte methodisch zerstört, um die Menschen bei niedrigen Frosttemperaturen ohne Strom und Heizung in ihren Wohnungen erfrieren zu lassen. Als Folge sitzen wir bis 20 Stunden pro Tag ohne Strom. Petro Rychlo ist der Leiter des Porzellanzentrums in Czernowitz und Germanist dort an der Fetkovic-Universität. Cholod heißt auf Russisch Kälte. Der Begriff Holodomor ist eng verwandt mit Holodomor, mit dem gezielten Hungertod durch den stalinistischen Terror in der Sowjetukraine 1931-32. Benutzt du diese Begriffe auch? Findest du das zutreffend, Sidi?
Ну, Голодомор, звичайно, я вживаю, тому що...
Was die Hungersnot betrifft, ja, selbstverständlich, weil meine Familie hat darunter auch gelitten und von meinem Großvater habe ich diese Geschichten gehört über die Hungersnot. Was Holodomor betrifft, ich finde das auch sehr treffend, weil die Russen zerstören unsere Energieinfrastruktur und Sie müssen sich vorstellen, eine Stadt, in der vielleicht 1 Million Einwohner lebt, die sind dann Geisel dieser Situation. Die Menschen haben keinen Strom, kein Wasser, keine Heizung. Also diese Menschen sind einfach verurteilt zum Erfrieren. Die Russen haben schon vor 4 Jahren ihre Ziele verlautbart für diese spezielle militärische Operation, wie sie das ja nennen. Sie nennen das ja nicht Krieg. Und sie haben verschiedene Aufgaben formuliert, aber es fand sich damals unter diesen Punkten nicht ein Punkt, wo es hieß, dass die Zivilbevölkerung durch die Kälte erfrieren sollte. Das ist einfach Terror gegen die Zivilbevölkerung und dieser Begriff Holodomor ist vielleicht expressiv, sehr metaphorisch, aber das wiedergibt einfach die Gegebenheiten. Sehr genau.
Aber wir sehen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer widerstehen. Wir sehen in Kiew Zelte, wo Leute tanzen, machen Musik an, machen Schaschliki im Zelt oder draußen, um sich warm zu halten. Was ist genau, was macht diesen Widerstandsgeist in der Ukraine?
Що є. Ти розумієш, що та безперечно, ці вияви, вияви такого спонтанного якогось карнавального протесту, це
Ja, diese spontane karnevalähnliche Tanzveranstaltungen und so weiter sind, glaube ich, ganz wichtig, um die Menschen zu unterstützen. Also das hilft den Menschen, das zu überstehen. Aber ich glaube, zurück zur Frage, die Ukrainer stehen weiterhin sehr einheitlich gegen ihre Armee. Ich glaube, das ist das Wichtigste, weil sie verstehen, ohne die Armee, ohne die Frontlinie wird es die Möglichkeit nicht geben, ukrainische Theaterstücke zu spielen, Filme zu machen, Bücher zu schreiben in ukrainischer Sprache. Das ist etwas sehr Stabiles. Nach jedem Beschuss, nach jeder großen Attacke erinnert man sich gegenseitig oder man sagt sich gegenseitig, lasst uns die Armee unterstützen.
Після кожного такого обстрілу, після кожної атаки росіян, всі нагадують одне одному, що потрібно підтримувати українське військо.
Trotzdem verlassen ja viele junge Männer auch die Ukraine. Interessanterweise gibt es sowohl zwischen Soldaten als auch denjenigen, die sich entscheiden, die Ukraine zu verlassen, enge Kontakte. Würdest du auch sagen, Serhii, dass auch diejenigen, die sich entscheiden, die Ukraine zu verlassen, hundertprozentig hinter der Armee stehen?
Es sind sehr unterschiedliche Menschen, junge Männer in diesem Fall, die das Land verlassen. Sie haben verschiedene Motive und sie haben verschiedene Ziele. Also ich kann hier nicht viel dazu sagen, so wie das soziologische Bild von diesen Menschen aussieht. Ich kann mehr sagen über die Menschen, die bleiben. Ich habe sehr oft mit denen zu tun und ich treffe sie und ich spreche mit denen auch sehr viel. Diese jungen Männer natürlich in der Ukraine, sie unterstützen die ukrainische Armee und das ist überhaupt keine Frage. Weißt du, was für mich sehr gut die Stimmung im Lande auch wieder gibt und insbesondere eben in dieser Teil der Gesellschaft der jungen Menschen, das ist die Tatsache, dass es großen Zulauf gibt bei Militärschulen und Militärakademien. Das sind junge Frauen und junge Männer, die sich dort bewerben, weil ich glaube, sie sehr gut verstehen, dass sie das morgen brauchen werden als Militärprofis. Das sind Jungs und Mädels, die sind jetzt 15, 16 oder 17. Aber ihnen ist absolut klar, welches Risiko damit verbunden ist mit diesem Job. Sie verstehen aber, dass sie morgen das Land verteidigen werden. Es geht hier um das Gefühl der Zugehörigkeit, auch der Selbstsicherheit, ne, und dass man eben Zuversicht fühlt oder spürt.
Це, мабуть, і про впевненість, і про рівновагу, і, в принципі, про відчуття прив'язаності до своїх.
Ich möchte gerne zurückkommen zur Rolle der Sprache und der Literatur. Mhm. Du hast auch deine eigene Sprachlosigkeit benannt nach dem 24. Februar 2022. Auch zum Beispiel die ukrainisch-österreichische Autorin Tanja Malatschuk hat von ihrem Aufhören als Schriftstellerin gesprochen. Juri Andruchowitsch saß in diesem Studio hier, hat auch davon gesprochen, dass er Sorge hat, nicht mehr schreiben zu können. In deinem Buch Himmel über Kharkiv, das im Grunde deine Social-Media-Posts versammelt, dein Weg, die Sprachlosigkeit zu überwinden, deine ersten Notizen, dein Tagebuch aus den ersten Kriegstagen. Da gibt es den Satz, es zeigt sich, dass die Sprache stärker ist als die Angst des Schweigens. Mir scheint, das ist auch ein performativer Satz gewissermaßen. Ich schreibe, also bin ich. Selbst wenn meine Sprache vielleicht unzureichend ist.
Ну да, це виявилось такою великою несподіванкою, я думаю, для багатьох із нас, коли раптом мова почала нас зраджувати.
Ich glaube, das war eine sehr große Überraschung für viele von uns. Wir haben gespürt, die Sprache hat uns verraten. Ich habe das gesehen bei vielen von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Schriftstellermilieu, die es gewohnt waren, alles mit den Worten zu erklären. Ich glaube aber, dass wir das in einen etwas breiteren Kontext stellen sollen. Der Krieg bildet eine neue Kultur heraus. Und plötzlich hatten wir einfach keine Worte, wir brachten keinen Ton heraus und wir konnten auch nicht mal erklären, was wir spüren, was wir fühlen. Und es geht hier nicht um eine Kriegskultur, das muss nicht unbedingt der Fall sein. Das ist eine Kultur, die in der Zeit des Krieges entsteht. Der Krieg ist hier die Form, in die Form kommt Lehm oder vielleicht Beton und daraus entsteht eine neue Kultur. Ich sehe einfach, dass eine neue Kultur und eine Literatur entsteht. Ich kann nicht sagen, die ist jetzt besser als die Kultur vorher, aber das ist einfach eine ganz andere Literatur und Kultur als noch aus der Vorkriegszeit. Ich glaube, vieles, was vor dem Krieg geschrieben wurde, hat einfach an Bedeutung verloren. Viele Dinge sind einfach nicht mehr wichtig. Der Krieg hat einfach das Gleichgewicht der Dinge verändert, sehr stark verändert. Diese neue Kultur, wie ist sie? Ja, sie hat zum Beispiel ihre Leichtigkeit verloren. Und wann diese Leichtigkeit zurückkommt, das kann heutzutage keiner sagen. Diese neue Kultur und Literatur ist wahrscheinlich viel ehrlicher, direkter. Sie sind auch viel kategorischer in Einschätzungen, also sozusagen schwarz-weiß. Ja, das schränkt sehr stark ein. Das ist aber so, dass wir uns mitten in diesem Prozess befinden. Die Literatur, die ist ja noch nicht ausgereift. Also wir sind jetzt gerade dabei, diese Literatur, sie sucht nach einer neuen Sprache, sie sucht nach neuen Möglichkeiten. Also und wir sind mittendrin. Ich denke, in 5 oder 10 Jahren, wenn das Radio dann noch existiert, werden hier im Studio ganz andere junge Autoren und Autoren sitzen aus der Ukraine.
Невідомі українські письменники.
Das Radio wird noch existieren, wir arbeiten dran.
Ich bin ja ein Radio-Fan und ich habe ja das erste Armee-Radio in der Ukraine gegründet, zusammen mit einem Team. Ich würde es mir sehr wünschen, dass das Radio weiterhin existiert.
Ich auch unbedingt. Aber ich möchte gerne noch über Radio Khartia, das du gegründet hast, etwas später sprechen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf deine Beschreibung, dass die neue Literatur noch nicht entstanden ist, die neue ukrainische Literatur. Ich hatte den Eindruck, dass in deinem neuen Erzählungsband Keiner wird um etwas bitten, auf ukrainisch einfach Arabeski, du doch einen neuen Ton findest, eine Beschreibung für die zwischenmenschlichen Situationen in Kharkiv. Und was mir dort besonders aufgefallen ist, ist diese Solidarität, vielleicht sogar existenzielle Liebe zwischen den verschiedenen Personen, selbst wenn die sich gar nicht leiden können. Selbst wenn sie sich eigentlich nicht mehr sehen können, halten sie zusammen und unterstützen einander. Und das scheint mir ein Phänomen sowohl für die ukrainische Gesellschaft heute zu sein, als auch für die Literatur, die du dort schaffst.
Я хотів по-перше про цю інтонацію сказати. Насправді тут та.
Ja, was den Ton betrifft, ich versuche jetzt anders zu schreiben. Also vor dem Beginn des großen Krieges habe ich an einem Prosabuch gearbeitet. Ja, dann habe ich das Buch beiseite gelegt und vor kurzem habe ich das einfach in die Hand genommen, habe das nochmal durchgelesen und musste feststellen, das hat ein ganz anderer Mensch geschrieben. Also ich fühle das überhaupt nicht mehr nach. Wir verändern uns tatsächlich sehr stark und das ist ein Prozess. Wenn uns heute jemand fragt, wie habt ihr euch verändert? Das ist die falsche Frage, weil wir uns verändern. Wir sind mittendrin in diesem Prozess, weil einfach die äußeren Umstände so drastisch sind. Was diese existenzielle Liebe und Fürsorge betrifft, ja, da stimme ich zu. Also der Krieg hat einfach gezeigt, dass die Gesellschaft riesige Ressourcen, Empathie und Herzlichkeit hat, dass wir viel offener sind, als wir das eigentlich für möglich gehalten hatten. Es gibt hier aber noch einen Aspekt, was wahrscheinlich nicht so oft angesprochen wird, also diese Offenheit, also dass man einfach das Herz so offen legt. Dieser Zustand ist sehr ermüdend. Die ukrainische Gesellschaft ist wie ein Mensch ohne Haut. Sehr offen, sehr emotional. Was bedeutet auf der einen Seite eben diese Herzlichkeit, diese Empathie allgegenwärtig, aber auf der anderen Seite auch eine extreme emotionale Reaktion auf Ungerechtigkeit, auf Angst, auf Schmerz. Deshalb sage ich und wir sagen, wir sind sehr müde und es geht hier nicht um physische Müdigkeit, obwohl das auch. Das bezieht sich aber natürlich vor allem auf unsere Soldaten und Soldatinnen. Aber es geht um diese emotionale Müdigkeit.
Мова все-таки не про фізичну втому, хоча вона теж присутня, особливо і передусім у військових. Але все-таки більше мова йде про емоційну втому.
Der letzte Text in diesem Buch, Keiner wird um etwas bitten, da steht eine Gruppe von Kindern im Zentrum dieser Erzählung, die tatsächlich niemanden haben, für sich selber sorgen und auch nicht um die humanitäre Hilfe bitten, die ihnen aber doch der Erzähler und seine Freunde bringen. Kinder spielten und spielen in deinem Werk eine große Rolle. Warum?
Тому що діти – це от якраз про надію, про те, що ти почала розмову.
Weil es geht hier um die Hoffnung. Kinder sind eben Hoffnung und in der Zeit des Krieges, in der Zeit dieser Gefahr, sind Kinder und Jugendliche das, was Hoffnung spendet für die Zukunft, weil sie sind auch die Zukunft. Und wenn ich mit den Kindern spreche oder wenn man mit den Kindern spricht, dann versteht man das, was ich schon sagte, eben diesen zeitlichen Zusammenhalt. Also, dass wenn man diese Kinder sieht, dann versteht man, ja, es ist sehr schwierig und die Situation ist vielleicht hoffnungslos oder wir nehmen sie so war, aber diese Kinder haben es verdient, eine Zukunft zu haben. Und außerdem, glaube ich, helfen die Kinder uns auch, unsere Optik zu schärfen, in verschiedenster Hinsicht, also weltanschaulich, emotional, es geht auch um unsere Ehrlichkeit, weil sie spüren das ganz genau. Und sobald sie merken, wenn die mit dir sprechen, dass irgendwas nicht stimmt, dann können sie das auch gleich sagen. Dann merkst du das auch selber und kannst du es ein bisschen nachjustieren.
Діти тобі завжди нагадають, де добро, де зло.
Сергій Жадан heute im zweiten Gedanken mit der Übersetzerin, Dolmetscherin Sophia Onufriev und auch dein Publikum. Wenn du mit deiner Band auftrittst, Jadan Isobaki ist, glaube ich, im Großteil auch etwas jünger als ihr. Inzwischen, vielleicht kannst du uns ein besonders intensives Erlebnis auf einem deiner jüngsten Konzerte schildern?
Dann nicht просто молодша, публіка, це вже наші діти.
Unsere Zuschauer sind unsere Kinder. Ich stelle eine Verjüngung unseres Publikums. Was die Band betrifft, also in der letzten Zeit hatten wir leider keine richtigen Konzerte. Ich meine Konzerte mit Tickets, mit Postern und so weiter. Einfach weil die meisten von uns in der Armee sind. Im letzten Jahr waren wir unterwegs, aber das waren Konzerte für unsere Streitkräfte, für verschiedene Bataillons. Man erlebt sehr starke Emotionen bei diesen Konzerten. Also wir spielen meistens für ein Publikum von vielleicht 20 Personen. Das sind so geschützte unterirdische Räumlichkeiten, wo wir auftreten. Und das sind akustische Konzerte. Mehr ist nicht drin, aber wir sehen oder ich sehe, dass für diese Menschen, diese eine Stunde, die sie mit uns verbringen, das ist einfach die Möglichkeit, zurückzukehren in ihr normales Leben. Vor kurzem aber hatten wir sogar in Kiew ein Konzert. Das war ein ganz spontanes Ereignis auch. Und wir sammelten Geld für die Kinder von unseren Militärangehörigen. Wir hatten keine Werbung gemacht. Wir haben einfach so ein bisschen erzählt, dass wir spielen werden. Und viele Leute sind gekommen, darunter auch sehr viele Familien. Und vor dem Konzert haben wir einfach gesehen, dass direkt vor der Bühne standen ganz kleine Kinder. Das waren keine Teenager, das waren Jungs so vielleicht mit 7, 8 Jahren, die alle T-Shirts getragen haben mit unserer Band. Dieses Publikum ist das Beste. Die sind sehr aufrichtig und wir sind mit denen auf der gleichen Welle. Sie verstehen alles, wir müssen nicht viel dazu sagen. Das ist fantastisch. Das gibt die Kraft.
Literatur überwindet die Grenzen zwischen Inland und Ausland, zwischen Front und Exil, auch zwischen der Ukraine und Deutschland, scheint mir. Und für dich sind auch viele nicht-ukrainische Autorinnen und Autoren wichtig. Weltliteratur. Wir haben bei einem Interview in Frankfurt zur Frankfurter Buchmesse 2022 auch schon über Porzellan, Jerzy Miłosz und Bertolt Brecht gesprochen. Bruno Schulz fällt mir noch ein, der in deinem Werk eine gewisse Rolle spielt. Und jetzt ist vor 2 Monaten gerade ein neues Buch von dir mit Übersetzungen von Porzellan erschienen. Fuge heißt es in deinem ukrainischen Verlag, Meridian Czernowitz. Du hast 150 Gedichte von Porzellan übersetzt. Was bedeutet diese Übersetzungsarbeit für dich?
Für mich ist es auch eine Verbindung mit dem Leben vor dem Großen Krieg, wo man übersetzte, man hat geschrieben, man hat das gemacht, was man gemocht hatte. Das hatte aber auch einen gewissen therapeutischen Effekt. Ich habe peu à peu übersetzt, also immer, wenn ich Zeit dazu hatte. Ich hielt an der Stimme von Celan und seine Stimme hat mir vieles erklärt. Ich glaube, was für mich Celan ist, es geht hier um die Kraft der Literatur, sozusagen darum, dass Literatur auch über etwas hinaus weiterhin Kraft haben kann und existieren kann. Meiner Meinung nach erklärt die Todesfuge von Porzellan besser den Zweiten Weltkrieg als vielleicht Manuskripte von den Historikern. Für mich war das die Möglichkeit, wieder mit den wesentlichen Dingen in Berührung zu kommen. Ich habe in den letzten Monaten auch wieder Prosa geschrieben. Das sind Geschichten über Bruno Schulz, ein Autor, der für mich auch sehr wichtig ist. Weil es geht ja auch um die Schutzlosigkeit der Kultur. Weil sowohl bei Schulz als auch bei Celan haben wir diesen Gedanken, du kannst ein Genie sein und deine Werke können absolut genial sein, aber für das Böse ist es eigentlich egal. Weder Sonetten noch Erzählungen sind imstande, eine Rakete zu stoppen. Um Widerstand zu leisten gegen das Böse, braucht man sehr viel Kraft und man muss auch sehr viel arbeiten. Das ist vielleicht etwas, was offensichtlich ist und banal klingt, aber das ist die Tatsache. Und in diesem Krieg sind schon sehr, sehr viele ukrainische Autoren und Autorinnen ums Leben gekommen. Und sie sind ums Leben gekommen, genauso wie andere Menschen, die keine Musiker waren und keine Schriftsteller und keine Maler. Für das Böse hast du keine Individualität. Es ist einfach egal, wer du bist und was du machst. Bruno Schulz wurde erschossen direkt auf der Straße in Rohovec und das hat überhaupt keine Rolle gespielt, dass er ein Genie war, ein genialer Maler. Der ukrainische Kinderbuchautor Volodymyr Vakulenko wurde auch ermordet und das spielt überhaupt keine Rolle, dass er Schriftsteller war.
Volodya Vakulenko, ukrainischer письменник, теж загинув, ніхто не зважав на те, що це прекрасний письменник.
Das heißt, es gibt jetzt auch eine Besinnung auf Autoren, zum Beispiel also Bruno Schulz aus dem Polnischen, hat Polnisch geschrieben, in Androchowicz, Porzellan hat Deutsch geschrieben, nachdem er Czernowitz verlassen konnte. Seine Eltern sind in der Shoah ums Leben gekommen. Es gibt eine Besinnung in der Ukraine auf das kulturelle Erbe, auch das vielsprachige kulturelle Erbe.
Вона існує безперечно, тому що в Україні працювало дуже багато.
Ja, natürlich, weil sehr viele Künstler haben in der Ukraine gearbeitet, gelebt, die heutzutage zu anderen Kulturen gehören. Die Ukraine hatte ja keine Staatlichkeit, war keine Subjektivität und natürlich eigneten sich die jeweiligen Imperien diese Künstler oder haben das eben sich angeeignet, weil das ist ja im Wesen eines Imperiums, dass das Imperium sich einfach bedient und sich alles aneignet, was im Rahmen des Imperiums existiert. Ich war vor kurzem in Köln im Ludwig-Museum und ich habe mir dort eine Ausstellung angeschaut, russische Avantgarde. Ja, aber ein Drittel der Künstler aus dieser Ausstellung kommen aus der Ukraine oder haben in der Ukraine gelebt. Mittlerweile untertitelt man die Werke von Kasimir Malevich als ukrainischen Maler, aber noch vor 10 Jahren war das natürlich eine ganz andere Situation. Und dasselbe betrifft auch die Literatur. Mit der Literatur ist es noch komplizierter, weil das Wichtigste in der Literatur ist die Sprache. Deshalb bin ich mir sicher, dass in dem zukünftigen Buch der ukrainischen Literatur Platz finden werden sowohl Josef Roth als auch Bruno Schulz und Paul Celan und Rosa Ausländer und Manne Sperber und alle diejenigen, die auf Polnisch oder auf Jiddisch geschrieben haben. Aber die Sprache ist nicht das einzige Merkmal der Zugehörigkeit. Oder Jura Säufer, ein österreichischer Autor, der aber in Kharkiv geboren wurde. Oder eine andere interessante Geschichte im Rahmen dieses Krieges. Viele Autoren, die früher Russisch geschrieben haben, schreiben jetzt auf Ukrainisch. Es geht darum, dass es hier einen gemeinsamen Raum gibt. Man lebt in diesem Raum und es ist wichtig für sie, in diesem ukrainischen kulturellen Raum zu bleiben. Deshalb ändern sie die Sprache ihres Schreibens. In der Zeit des Krieges ist die Sprache kein reines Kommunikationsmittel. Es geht hier um das Wesentliche, es geht um die Identität. Ich sehe einfach, wie viele Ukrainer viel mehr Ukrainisches sprechen, die früher Russisch gesprochen haben. Und es geht hier einfach darum, dass sie sich für Werte entscheiden. Sie wollen nicht mehr die Sprache benutzen von den Menschen, die gekommen sind, um sie anzugreifen.
Obwohl es auch noch Autoren gibt, die auf Russisch schreiben. Also Andrei Kurkov beispielsweise.
Ich weiß nicht, ob er auf Russisch schreibt. Wir treffen uns ab und zu und wir kommunizieren auf Ukrainisch miteinander. Man muss auch verstehen, glaube ich, dass für diese Autoren das war so ein Schlag in den Rücken, die auf Russisch geschrieben haben, ne? Weil das lieferte angeblich eine Rechtfertigung für diese Gewalt, für diese Aggression. Also sozusagen mit diesen Tatsachen untermauerten Putin und seine Anhänger diesen Angriff.
Вони говорять і пишуть російською мовою, як частина цього російськомовного простору використовувалася Путіним і російською армією як власне виправдання військових злочинів.
Ein anderer Autor, der für dich ganz wichtig ist und den du gerade vertont hast, unter anderem mit dem Berliner Musiker Juri Gurgi, mit dem Freund von dir, ist Bertolt Brecht. Ihr habt gerade eine kleine Platte herausgebracht, der 6. Psalm, und die Songs beruhen auf Texten von Bertolt Brecht. Das ist ja ein vom Stil doch ganz anderer Autor als Paul Celan beispielsweise oder auch als Bruno Schulz. Aber wenn wir bei der Lyrik bleiben, was interessiert dich an Bertolt Brecht?
Мені цікаво. Він цікавий як поет, який зберігає свій голос поміж двох страшних воєн.
Für mich ist er interessant als jemand, der seine Stimme behält zwischen zwei fürchterlichen Kriegen. Und auch ein Zeichen, weil er war jemand, der in der Zeit, als sein Land einen ungerechten Krieg angezettelt hat, sich gegen dieses Land aufgelehnt hat. Das ist eben dieses ethische Zeichen, darum geht es mir hier, weil natürlich stelle ich mir auch die Frage, gibt es einen russischen Brecht, jemand, der seinem eigenen Land eine Niederlage wünscht?
Russischer Brecht, той, хто, власне, буде бажати поразки своїй державі, розуміючи, що держава творить зло.
Oder einen russischen Thomas Mann?
Oder russischer Thomas Mann, ja, natürlich, ja. Oder Marlene Dietrich, ja. Russischer Marlene Dietrich, ja. Але ну, це такі це риторичні питання. Зрозуміло, що передусім Брехт геніальний поет і драматург, який
Das sind natürlich rhetorischen Fragen, ne? Und Brecht ist für mich ein genialer Dichter und Dramatiker, jemand, der es vermag, den Menschen zu erklären angesichts des Bösen in diesem Zustand der vollkommenen Ausgeliefertheit und Schutzlosigkeit. Ich riskiere eine These, das ist aber sehr subjektiv. Ich glaube aber, in Deutschland wird Brecht jetzt nicht so wahrgenommen, so aktuell, wie ich das jetzt wahrnehme. Das, was ich mitbekomme von meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Kunstszene, hat Brecht hier eigentlich an dieser Schärfe eingebüßt oder verloren. Aber von unserem Standpunkt aus, aus unserer Perspektive, klingt er sehr frisch und sehr treffend.
Interessanterweise glaube ich, dass weder Paul Celan noch Bertolt Brecht heute so aktuell gelesen werden oder überhaupt so viel gelesen werden wie in der Ukraine. Du bist fast so ein bisschen wie ein kultureller Botschafter der deutschsprachigen Lyrik.
Насправді мені би хотілося перекладати більше, наприклад, Рільке. Щось не про війну.
Ich würde mir aber in der Wirklichkeit wünschen, mehr Rilke übersetzen zu können. Etwas, was nicht den Krieg zum Thema hat. Rückkehr zu Rilke wird für mich bedeuten, der Krieg ist zu Ende. Ich habe gestern in der Buchhandlung die gesammelten Werke von Rilke in die Hand genommen, war kurz davor, es zu kaufen. Dann habe ich aber gedacht, nee, ich werde das jetzt sowieso nicht übersetzen können. Ich habe jetzt so einen kleinen Traum, dass ich irgendwann zurück nach Berlin komme, um dieses Buch zu kaufen.
Das hoffen wir sehr, dass du die Gelegenheit haben wirst. Jetzt aber noch mal zur Situation an der Front. Du bist seit Frühjahr 2024 Soldat. Du bist der Brigade Chartia, der 13. Brigade der ukrainischen Nationalgarde, beigetreten mit den meisten Mitgliedern deiner Band. Aber du bist kein kämpfender Soldat, sondern du bist für die Kommunikation zuständig. Was genau heißt das?
Насправді так, я займаюся комунікаціями, займаюся медіа, займаюся роботою з особовим складом.
Ja, in der Tat, ich bin zuständig für die Kommunikation mit den Medien, aber auch mit den Militärangehörigen, also mit den Soldaten und Soldatinnen, die bei uns dienen. Das ist so eine trockene bürokratische Sprache oder Bezeichnung. Es gibt einfach sehr viel zu tun, jeden Tag. Natürlich ist es eine andere Arbeit als bei einem Infanteristen. Aber damit die Armee funktioniert, braucht es eben ganz unterschiedliche Leute. Und außerdem ist die Armee sehr kompliziert und komplex. Die ukrainische Armee transformiert sich, verändert sich laufend. Das ist etwas, was einfach heutzutage passiert. Und wir suchen nach neuen Möglichkeiten der Versorgung für unsere Armee. Wir schulen unsere Militärangehörigen, also unsere Soldaten und Soldatinnen. Es gibt auch Psychologen und Psychologinnen, die Soldaten und Soldatinnen emotional unterstützen. Wir unterstützen Verletzte, wir unterstützen Kinder von unseren Soldaten und Soldatinnen. Wir machen noch etwas, was vielleicht nicht so sichtbar ist. Und zwar, wir sorgen für Verständnis und Kommunikation zwischen der Armee und dem Hinterland. Das sind oft zwei ganz unterschiedliche Realitäten. Und es gibt einen Bruch dazwischen, weil die Erfahrungen auch sehr unterschiedlich sind. Es ist wichtig, dass die ukrainische Gesellschaft, aber auch Leute im Ausland verstehen, dass diejenigen, die jetzt an der Front sind, einfache Menschen sind. Ganz einfache Menschen, das sind keine Superheroes, keine Superhumans. Das sind die Menschen, die morgen zurück nach Hause kommen möchten.
Розумів, що сьогодні воюють звичайні люди, що це не є якісь супермени, що це не є супергерої, і що вони всі хочуть повернутися додому до своїх родин.
Und das vermittelt ihr auch in Radio Chartia. Das ist ein Online-Medium, das du gegründet hast, das du auch leitest, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ich mich frage, Krieg bedeutet auch immer eine gewisse Zensur, notwendigerweise. Könnt ihr auf Radio Chartia ganz offen über alle Schicksale der Soldatinnen und Soldaten sprechen?
Wir haben wahrscheinlich eher Selbstzensur. Und das ist offensichtlich, wenn du vom Krieg berichtest, der läuft. Wir sind keine gelbe Presse, es geht nicht um Sensationen. Also für uns ist es wichtig, keinen Schaden anzurichten. Das bedeutet, wenn man von einer Situation an der Front berichtet, dann denkt man dreimal drüber nach, ob man dann nicht einen Schaden anrichten könnte. Unser Radio, das ist ja eher, wir geben die Möglichkeit, Leuten zu sprechen, aufzutreten, die man nie hört. Wir haben über das Radio gesprochen, ob es dann auch noch in 100 Jahren existiert und Meiner Meinung nach ist Radio heute notwendiger denn je, weil das ist ein sehr menschliches Medium. Also die Menschen haben das Bedürfnis, andere Stimmen zu hören, nicht nur zu sprechen mit jemandem, sondern auch die Stimmen zu hören. Das ist etwas auch zum Teil ein bisschen Intimes, sehr Menschliches.
Медіа, тому що в ньому далі зберігається ця приватність і інтимність.
Das glaube ich auch. Deswegen machen wir das hier. Du hast bei deiner Dankesrede für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022 gesagt, es geht um die Frage, inwieweit Europa bereit ist, sich der neuen Wirklichkeit zu stellen. Einer Wirklichkeit der zerstörten Städte, der Massengräber, der Filtrationslager. Lager, Besatzung, Kollaborateure sind wohl kaum Wörter, von denen die Europäer in ihrer alltäglichen Sprache Gebrauch machen. Nun bist du zum ersten Mal nach 3 Jahren wieder in Deutschland unterwegs. Du warst auf der Münchner Sicherheitskonferenz, du hast dort über die Frage der Zukunft der Ukraine gesprochen. Hast du denn den Eindruck, dass Europa inzwischen bereit ist, sich der Wirklichkeit zu stellen?
Ну, важко було з 2 днів перебування в Мюнхені скласти якесь враження про всю Європу.
Es war nicht einfach, sich einen Eindruck zu bilden nach 2 Tagen in München, wie es denn eigentlich in ganz Europa damit aussieht. Was ich gesehen habe, das waren volle Säle. Menschen kommen und unterstützen die Ukraine, obwohl jetzt mittlerweile schon im 4. Jahr der Krieg läuft. Aber ich glaube jetzt, dass Europa durch ihre Politiker besser versteht, welche Gefahren dieser Krieg mit sich bringt. Ich hätte mir gewünscht oder wir hätten uns gewünscht, dass vor 4 Jahren, als der große Krieg begonnen hat, dass man uns gehört hatte. Wir haben damals geschrien und laut gesagt, es ist nicht nur ein Krieg zwischen der Ukraine und Russland, das ist ein Krieg Russlands gegen Europa. Aber man hat uns damals nicht gehört. Deshalb kann ich sagen, okay, gut, 4 Jahre sind vergangen, jetzt sind wir soweit.
Ну, але мені здається дуже важливо, що хоча б сьогодні Європа це починає розуміти, починає якось на це реагувати.
Und wir erleben gleichzeitig, würde ich sagen, so einen Triumph der reinen Machtpolitik, eines großen Zynismus, wenn man sich beispielsweise die US-amerikanische Politik anschaut. Wir sprechen hier viel vom Zusammenbruch einer wertebasierten Ordnung. Manche Leute meinen, dass ein Begriff wie Menschenwürde ein Verrat der Linken sei, also ein Begriff eines Verrats an staatspolitischen Interessen von Seiten der Linken. Fühlt sich die Ukraine in dieser Situation alleingelassen, in jüngster, also in letzter Zeit häufiger alleingelassen?
Слухайте, ну, так ми говорили рік тому, та з вами. Я би, мабуть, сказав ствердно, що да, що.
Wenn wir vor einem Jahr darüber gesprochen hätten, dann würde ich wahrscheinlich diese Frage bejahen. Aber jetzt würde ich das nicht mehr tun, weil meiner Meinung nach, ich sehe, dass diese Veränderungen in Europa, im europäischen Politikum, also dieses Wahrnehmung oder Verständnis dafür, was für eine Gefahr dieser Krieg für Europa ist. Und die Welt hat sich nicht abgewendet von uns. Ich sehe, dass man verstanden hat, wie gefährlich das ist und man will etwas tun dagegen.
Небезпеку треба реагувати, тому що вона сама по собі не зникне.
Gibt es einen Gedanken, den du, Serhii Jadan, gern den Hörerinnen und Hörern des zweiten Gedanken unseres Podcasts, unserer Radiowelle Radio 3, mitgeben möchtest?
Ja, в мене завжди побажання до слухачів, незалежно від того, чи це німецький слухач, чи це український слухач.
Ich habe immer nur ein Message an meine Zuhörer, egal ob das jetzt Ukrainer sind oder Deutsche. Sei aufmerksam, seid kritisch und überprüft die Informationen. Und man soll sich an Sachen halten, die einem unterstützen oder helfen, also Lieblingsfilme, Lieblingsbücher und so weiter. Das hilft uns, glaube ich, nüchterner zu werden in dieser wahnsinnigen Welt, in der wir leben. Ich glaube, wir leben tatsächlich in sehr ungewöhnlichen, turbulenten Zeiten, wo sehr viel unter Frage gestellt wird oder einfach zerbricht. Und es ist einfach sehr wichtig, sich selbst nicht zu verlieren und seine eigenen Werte nicht zu verlieren und nicht über eine ethische Grenze, die man sich gesetzt hat, überzutreten.
Vielen herzlichen Dank, Serhii Jadan, für den Besuch hier im Studio und herzlichen Dank, Sophia Onofriev, für die Übersetzung. Literatur hilft, die Realität zu bewältigen, sagt der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhii Jadan. Sogar die dunkelste Realität. Auch im 21. Jahrhundert ist Literatur für ihn eine der effektivsten Weisen, sich selbst zu erklären. Und das Stimmenmedium Radio kann dabei ein hervorragender Begleiter sein, möchte ich hinzufügen. Kultur als Selbsterhaltung, existenzielle Liebe unter größter Bedrohung. Davon können auch wir hier in Deutschland viel lernen. Ich bin Natascha Freundl, das war der zweite Gedanke. Als Podcast in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcast. Schreiben Sie uns direkt an derzweitegedanke@rbb-online.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.